Genusswandern in Umbrien zwischen Assisi und Gubbio. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast über Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht es um ein Reiseziel, das mich persönlich fasziniert und das wir bei Weltweit Wandern seit Jahren mit großer Begeisterung anbieten. Umbrien, das versteckte Italien. Wir sprechen heute über Genusswandern, über Kultur, über Kulinarik und auch über die einzigartige Atmosphäre dieser Region. Dafür habe ich einen besonderen Gast eingeladen, der Andreas. Der Andreas ist unser Partner in Umbrien. Und Andreas kennt Umbrien wie seine Westentasche und wird uns heute von seinen schönsten Wanderungen, von seinen persönlichen Erlebnissen und nachhaltigen Projekten erzählen. Andreas lebt ja seit einigen Jahren in Umbrien, aber ursprünglich kommt er aus Graz, aber darüber werden wir jetzt gleich reden. Also herzlich willkommen, Andreas.
Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, Christian.
Ja, hallo. Du, gleich am Anfang, magst du dich kurz vorstellen, bitte, Andreas?
Ja, Christian, du hast eh schon einiges angeschnitten. Mhm. Geboren bin ich in Graz. Einige Jahrzehnte ist das jetzt schon her. Wir sind fast im gleichen Alter. Ich bin in Graz aufgewachsen, bin in Graz zur Schule gegangen. Mich hat es nach Wien verschlagen. Mich hat es in einige Ecken dieser Welt verschlagen, beruflich. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren sind es inzwischen schon, bin ich in Umbrien daheim, zweite Heimat. Und führe da gemeinsam mit meiner Frau einen Agriturismo. Und das ist übersetzt ein Urlaub am Bauernhof mit dem Fokus bei uns auf Urlaub. Wir haben 6 Apartments und wollen einfach unseren Gästen ein möglichst authentisches Bild von Umbrien bieten und ihnen die Möglichkeit geben, sich einfach möglichst gut zu entspannen und auch möglichst viel vom Land zu sehen und zu lernen.
Nach Umbrien verschlagen, war das ein Lebenstraum, Aussteigertum oder wie kommt man da als Grazer über Wien nach Umbrien? Ist ja spannend.
Wir nennen es Umsteigen. Also sowohl die Martina, meine Frau, als auch ich, wir haben ein total schönes Berufsleben, ein spannendes Berufsleben in Österreich gehabt, sie eher im Kulturbereich, ich im Umweltbereich, ich bin Biologe von der Ausbildung her und wir haben schöne Jobs gehabt, wir haben fordernde Jobs gehabt und wir hatten aber auch den Wunsch, etwas für uns aufzubauen, eine Selbstständigkeit zu erreichen. Und Italien war immer so ein Sehnsuchtsland von uns. Die Martina hat in Italien auf der Kunstakademie in Perugia studiert. Die hatte mehr Affinität noch zu dem Land. Und wenn du es oft bereist, dann schlagt es gewisse Seiten an. Und dann wurde einfach diese Idee immer klarer, wir bauen uns sowas selbst auf.
Das Umsteigen finde ich ja spannend, weil Aussteigen klingt ja so nach Urlaub, Liegestuhl und es ist ja durchaus mit Arbeit verbunden, sich was aufzubauen, kann ich mir vorstellen, oder?
Richtig, also ja, ich finde Aussteigen ist so negativ konnotiert. Wir sind auch nicht ausgestiegen, sondern unsere Arbeitsbelastung hat sich vielleicht verschoben und verstärkt. Was wir gewonnen haben, neben Selbstständigkeit, sind es, ich nenne es immer Freiheitsgrade. Uns unser Leben selbst einteilen zu können mit all den Risiken einer Selbstständigkeit, aber einfach unseren eigenen Weg gehen zu können. Und ja, ehrlich gesagt, da finde ich dann schon auch Klammern zu meiner lebenslangen Passion, dem Wandern, wo es auch darum geht, durchaus auch eigene Wege zu finden, auch wenn man sich, ich weiß, auf den markierten Wegen immer wieder aufhalten soll und trotzdem geht es beim Wandern darum, auch seinen eigenen Weg zu finden.
Ist ein gutes Stichwort, den eigenen Weg finden. Getroffen haben wir uns nämlich schon vor vielen, vielen Jahrzehnten, das ist 40 Jahre her, nein, nicht ganz, vielleicht schummelt, knapp 40 Jahre her, dass wir uns im Himalaya getroffen haben. Da bin ich nämlich mit meinem Bruder da wirklich 5 Wochen über den Himalaya ganz exotisch mit Packpferden unterwegs gewesen. Und auf einmal waren da 2 Wiener, wobei der eine war eh ein Grazer. Und da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Das ist richtig. Also diese Erinnerung oder diese Begegnung habe ich eigentlich immer sehr gut in Erinnerung gehabt, auch spannend, bevor wir uns dann, sage ich mal, auch beruflich wieder getroffen haben, weil es natürlich ein bisschen außergewöhnlich war. Ich hatte die ähnliche Geschichte, auch 5 Wochen irgendwie Trekking im Ladakh, den ich bis dahin nicht kannte, vollkommen faszinierend. Auch einfach wandern, Trekking, seine Wege finden,
abseits von allem
und
Wege,
auch durchaus ohne genauen Plan, weil man nie wusste, was genau passiert. Und dann ist es natürlich ein bisschen, nicht absurd, aber sehr schräg, wenn man da in einem Dorf auf 4000 Meter oder was, in der einzigen Lebensmittelladen, der gleichzeitig wahrscheinlich Herberge und alles war, auf 2 Grazer stößt. Ja,
voll spannend.
Es ist eine schöne Klammer dann irgendwie, dass sich unsere Wege dann nach einigen Jahrzehnten wieder überschneiden, wobei meiner Erinnerung nach, ich war dann beruflich viel im Bereich, in meiner Arbeit im Umweltschutzbereich und so weiter, viel auch im Bereich Nachhaltigkeit und so unterwegs. Und ich weiß, da haben wir uns immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen, Nachhaltigkeitskongressen getroffen, aber jetzt hat sich die Klammer endgültig geschlossen seit einigen Jahren.
Ja, um es einzuordnen, wir arbeiten zusammen, weil wir mit Weltweit Wandern bei dir, mit dir zusammen auf eurem Agriturismo wunderschöne Wanderreisen veranstalten und über das werden wir natürlich auch kurz reden. Wie man am Anfang gesagt, das soll natürlich jetzt nicht eine totale Werbung für unsere Wanderreisen sein, schon auch. Unser Anspruch ist, dass man wirklich ein bisschen was mitkriegt über deine Geschichte, über dein Leben zusammen mit deiner Frau da in Umbrien, so ein bisschen spürt, was ist dort los, was ist das Besondere, warum zahlt sie sich auch aus, das kennenzulernen. Und da steigen wir vielleicht gleich ein, weil so Umbrien ist doch ein bisschen, also es gibt, wir haben im Titel verwendet, Assisi, du hast schon gesagt Perugia, die wenigsten kennen Gubbio, obwohl es, oder kennen vielleicht schon ein paar, aber das kennt man vielleicht auch noch. Und dabei ist Umbrien natürlich unglaublich klasse und schön, aber ein bisschen so im Windschatten der Toskana. Durchaus vielleicht im positiven Windschatten, weil es ruhiger ist, oder?
Hast es eigentlich eh schon ganz gut überrissen. Das war auch einer der Gründe, warum wir letztendlich in Umbrien unsere zweiten Wurzeln geschlagen haben oder uns für Umbrien entschieden haben, weil es ein unglaubliches Potenzial hat, touristisch, weil es wirklich eine tolle Lebensatmosphäre noch bietet, weil es eben Gott sei Dank im Windschatten der Toskana ein bisschen so unterm Radar läuft und definitiv vom Massentourismus noch nicht einmal angekratzt ist. Und man hier wirklich also einen schönen, nachhaltigen, langsamen Tourismus anbieten kann und die Leute das unten auch wirklich sehr schätzen, dass es noch nicht so hektisch abgeht.
Ja, ich kann das voll bestätigen. Wir waren ja mit der Familie bei euch als Probegäste quasi zum Testen und haben uns das angeschaut. Ich bin aber jetzt im vorigen Herbst dann nach meinem Bandscheibenvorfall den Franziskusweg runtergegangen von Florenz nach Rom und große Strecken davon führen natürlich durch Umbrien und ich muss sagen, ich war hin und weg. Diese riesengroßen Wälder, wo du wirklich stundenlang keinen anderen Menschen triffst. Diese Bergdörfer, wo es dann ab und zu gibt es natürlich noch ein Café, aber es gibt von denen Dutzende. So wahnsinnig schön, so abgelegen, so auch fast aus der Zeit gefallen. Also ich war wirklich hin und weg von deiner Gegend und wir haben uns dann leider nicht getroffen, aber ich habe dann quasi was hinterlassen, weil die Daunenjacken war selbst im November viel zu warm. Ich war overequipped und du hast mir das jetzt hoffentlich mitgebracht, mein Backerl. Also ich konnte dann die Kontakte ein bisschen nutzen und bin dann bei euch quasi vorbeigegangen, aber da möchte ich jetzt mit dir einfach eintauchen in dieses Gebiet Wälder. Beschreiben wir es einfach ein bisschen. Was macht denn Umbrien aus? Was kann man da erwarten? Wo liegt es vielleicht so?
Umbrien liegt ziemlich in der Mitte des Stiefels, des italienischen Stiefels. Weil von Italien hat ja jeder die Vorstellung eines Stiefels und wir sind so genau in der Mitte drin.
Entschuldige, da fällt mir ein, es gibt einen Ort, wo irgendwie steht, das Zentrum von Italien ist hier und ein Punkt. Wo ist das? Das ist irgendwo.
Könnte in Abecchio sein oder irgendwo, da bist du zwar nicht vorbeikommen, aber ja, es ist ungefähr dort. Es
genau
ist
in der Mitte.
Genau. Das ist geografisch gesehen, würde man jetzt sagen, gleich weit von Florenz wie Rom entfernt und eine der kleineren Regionen Italiens von der Fläche her. Sie wird das grüne Herz Italiens genannt, was ich auch sehr schön finde, weil ich ja aus dem grünen Herzen Österreichs komme.
Die Steiermark.
Die Steiermark. Genau. Und das ist irgendwie...
Vom grünen Herz zum grünen Herz.
Es gibt ja fast, ich meine, es gibt ja nicht den richtigen nur Zufall, weil es war natürlich schon so, dass mich an Umbrien sehr begeistert hat, dass du dort noch große Waldflächen hast, wow, dass du wirklich, also 40% der umbrischen Fläche sind vom Wald bedeckt, was für Italien wahnsinnig viel ist. Und das ist etwas, was ich einfach persönlich als Mensch brauche. Also ich kann mit nackten, großen, weiten Flächen nicht so gut umgehen und ich liebe die Wälder und all das, was drinnen lebt, pfeift, singt und Und das war natürlich schon ein Grund und das findest du in Umbrien. Und was wir halt noch gefunden haben, ist große Vielfältigkeit schon der Landschaften, weil du natürlich das Tibertal hast und etwas, was schon auch wichtig ist, Hochkultur. Es ist nur nicht die Hochkultur, wo du dich für einen Slot 2 Tage anstellen musst oder irgendeinen Pass nehmen, sondern das meiste, egal ob es Museen sind, ob es Ausgrabungen sind, ob es berühmte Fresken sind, es ist einfach noch zugänglich und nicht überlaufen.
Und in einer Dichte, die unglaublich ist. Wie gesagt, ich bin ja da zu Fuß gegangen und jeder Tag dort ist der Michelangelo geboren und da drüben ist dieses und dort gibt es jene Fresken. Also einfach unglaublich, welche Kulturdichte Italien, aber vor allem Umbrien hat. Also das ist wirklich so Wahnsinn, irre.
Nämlich unentdeckt wäre jetzt falsch, aber noch nicht überlaufen, das ist der entscheidende Punkt. Ich will jetzt die Toskana nicht kleiner machen oder irgendwie runterreden, aber ich sehe einfach schon ein Problem in der Vermarktungsmächtigkeit und in diesem Massentourismus, der dieses Land letztendlich auch oder diese Region letztendlich wirklich auch überrollt. Ja. Obertourismus etc. im Begriff kennt man und der trifft wirklich auf viele, viele Ecken der Toskana leider zu und es ist so schade. Ne?
Ja.
Und es ist halt schön, dass das in Umbrien wirklich noch anders funktioniert. Ja.
Ja, gehen wir vielleicht so, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, ein paar Orte durch, aber als Ausgangspunkt würde ich schon gern sozusagen euer Herz, euren Betrieb. Meine Frau hat mir gelernt, das heißt Agri und nicht Agrosion oder irgendwas. Agritourismus, ein Urlaub am Bauernhof. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist euer Zuhause, das betreibt ihr, dort schläft man. Ich kenne es ja, man kann von dort aus in ein paar Minuten in einen wunderschönen Bergort hinauf wandern, fahren oder was auch immer, ist aber am Rand zwischen Olivenbäumen, Obstgärten und herrlicher Einsamkeit eigentlich. Also das hat so beides. Und dort haust ihr, kocht ihr, betreibt das. Erzähl ein bisschen.
Also hausen wäre wahrscheinlich untertrieben.
Residiert, entschuldige, ja stimmt, genau, Verzeihung.
Nein, schau, das ist, unser Herzstück, das ist der Betrieb, das ist das, was wir aufgebaut haben, was uns Spaß macht und was uns natürlich auch ernährt. Mhm. Und ja, es ist auch irgendwie das Herz dieser Wanderwoche, die wir über weltweit wandern oder euren Gästen und Kunden anbieten können. Mhm. Agriturismo, das ist ein Konzept, das Italien, die ländlichen Regionen Italiens wirklich ein bisschen vor der vollkommenen Entsiedlung gerettet hat. Mhm. Das haben sie in den 70er, 80er Jahren erfunden, wo die Landflucht wirklich groß war. Und der Anspruch oder der Ansatz war halt, es werden Umbauförderungen gegeben, um bestehende Bauernhöfe, um ein touristisches Angebot zu erweitern. Und mit der Auflage, das dann einfach wirklich für 10, 15, 20 Jahre auch anbieten zu müssen. Und das haben viele in Anspruch genommen und das ist ein absolutes Erfolgskonzept. Ich glaube, das kennen wirklich viele auch außerhalb der Agritourismus, etwas, wo man hinfahrt, das ist bekannt. Ja. Da gibt es Websites, da gibt es Plattformen, da gibt es Bücher drüber. Mhm. Und wir haben halt so einen, wir konnten leider denn in der Form nicht selbst aufbauen. Das haben unsere Vorgänger übernommen. Ja, aber wir haben so etwas übernommen und führen das jetzt auch in diesem Sinne weiter. Das ist ein kleiner, umgebauter, größerer Bauernhof, ein bisschen oder mit Land rum und da schauen wir, dass es eben, ich habe es eh schon eingangs erwähnt, 6 Apartments, wo die Leute sich entscheiden können, ob sie sich selbst versorgen können oder ob wir sie verwöhnen und bekochen dürfen. Es gibt natürlich auch einen Pool, muss man auch sagen, in Italien, ohne geht's nicht. Ist aber auch kein Fehler. Okay. Kann man in Anspruch nehmen. Genau. Ne?
Nein, ich muss sagen, wunderschön. Nur so als Vorstellungstrigger, Terrakotta-Böden, dann ein bisschen Kunst von deiner Frau ist irgendwie zu sehen, die ja Künstlerin ist, ganz, ganz viel Keramik. Also man kommt hin und die Sinne werden einfach so, ah, es ist so schön, so schöne Dinge, die man sieht, ganz viele Möglichkeiten rund ums Haus zu sitzen und wie gesagt, das Essen von der Martina und mit den regionalen Produkten ist natürlich, über das sollte man ein bisschen reden.
Auf jeden Fall, nein, aber es freut mich auch, wenn du das so empfunden hast. Ja. Wir haben ja Gott sei Dank diese Rückmeldungen, wir haben auch viele private Nicht-Gruppengäste, weil natürlich in der gesamten Sommersaison ein Wandern in Umbrien einfach nicht zu empfehlen ist. Und dementsprechend haben wir im Sommer einfach unsere individuellen Gäste. Und ja, Gott sei Dank bekommen wir diese Rückmeldungen und sind wahnsinnig froh, dass das einfach so ein symbiotisches Zusammenleben und Zusammengenießen ist. Bei uns macht es auch Spaß und uns macht es auch Spaß, wenn es den Gästen Spaß macht und sie das so empfinden. Und das gleiche Feedback bekommen wir ja Gott sei Dank auch von den Gästen von weltweit wandern. Das ist ja auch immer für uns sehr wichtig, weil es ja nicht nur ums Wandern geht, sondern auch die Reise heißt nicht umsonst auch Kulinarik, Kunst und Kultur. Es geht ja auch darum, ein bisschen dort entspannen zu können und das Land genießend erleben zu können.
Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, schon, werden die eine oder andere Hörerin, Hörer vom Podcast neugierig, was erlebt man denn so auf der Reise? Was gehen wir mal ein bisschen durch, so,
also
so vorstellungsmäßig.
Sieben Tage dauert die Wanderreise zu uns und wir sind jetzt, also in eurer Bewertungsskala sind wir 2 von 5. Was heißt, wir sind natürlich, es gibt keine Hochgebirgstouren, es braucht sich keiner fürchten. Es sind durchschnittliche Wanderzeiten von 3 bis 5 Stunden, maximal 6 Stunden. Und es sind Mittelgebirgswanderungen, Hügel- und Mittelgebirgswanderungen, aber es geht ordentlich auf und ab. Das heißt, ein paar Höhenmeter sind immer dabei. Du kannst es wahrscheinlich aus deiner Franziskus-Wanderung bestätigen, es geht ordentlich bergauf und bergab, ist zerklüftet.
Entschuldige, wollte nur dazu sagen, man geht ja nicht im Stechschritt durch, sondern du bist Biologe. Ich glaube, da gibt es einige Dinge zu sehen am Weg.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch das Schöne daran, wir sind im Frühling und im Herbst unterwegs, wo die Natur besonders prall ja. ist, mhm. der Herbst, der so ein zweiter Frühling eigentlich wow, ist, wo ja. nochmal die gleiche, mhm. wo nochmal eine Blüte beginnt, wo die Vögel bereits wieder teilweise ihre Territorien besetzen. Nein, mhm. nein, das ist zu viel. Und ich neige dazu, es macht mir einfach Spaß. Ich muss das kommentieren. Ich erkläre es den Leuten gern. Und
deine Heimat.
Meine Naturheimat. Mhm. Muss allerdings auch den Gästen von Weltweit Wandern da ein Riesenkompliment machen. Das ist aber auch etwas, was damit habe ich schon gerechnet. Das ist klar und das ist das Schöne dran. Wir haben gemeinsame Interessen. Das ist nicht nur das Wandern, sondern im Normalfall ist einer, der wandert, der sich gerne in der Natur bewegt, auch einer, den die Natur interessiert. Mhm. Und dementsprechend treffe ich da auf unfassbar offene, interessierte Leute und teilweise auch vorgebildete Leute, wo ich mich dann selber ein bisschen anhalten muss, weil da ist auf einmal einer dabei, der sich in der Botanik auskennt und bei den Pflanzen, dass ich mich bedanke und ihm, lernen, ja? und ihm die Führung überlasse.
Ja, das passt ja wohl. Ja, ja. Nein.
Aber ja, und das heißt, 7 Tage nach einer Ankunft, nach einem Begrüßungsdrink, nach einem gemeinsamen Abendessen, wo man sich kennenlernt, geht es am ersten Tag natürlich langsam und vorsichtig mal los. Das ist aber etwas, was vollkommen logisch ist. Mhm. Man muss einmal auch ein bisschen in der Gruppe erkennen, wie leistungsstark man in der Gruppe ist und genau. einfach mal schauen und auch ankommen. Am ersten Tag schaut man halt wahrscheinlich noch mehr und es gibt noch viel mehr Neues wie am 4. oder 5. Tag.
Orientieren selber.
Dementsprechend haben wir da am ersten Tag einfach eine sehr schöne Runde direkt vom Agritourismus aus in die Hügel hinter dem Agritourismus, wo eigentlich direkt die Wälder die nächsten 30 Kilometer Richtung Osten ist. Bei uns nur mehr Wald und Hügelketten und Berge. Und wir gehen da einfach in diese Hügel rein durch Olivenhaine und haben immer diesen wunderschönen, deswegen heißt es auch rund um Montone, haben immer unseren kleinen Hauptort oder unseren Bezugsort im Blick. Das ist das mittelalterliche Städtchen, ein Ministädtchen, das sich Montone nennt und das ist so ganz klassisch, also wirklich unfassbar idyllisch und klassisch für die Gegend. Auf dem Gipfelzug eines oder würde man sagen auf dem Grat von Kamm, einem am Kamm eines Hügels liegt und von dort das Tal beherrscht, rundum befestigt, zählt zu den schönsten Städtchen Italiens in einer gibt es eine eigene Wertung und das hat man eigentlich immer im Blick und dort endet diese erste Tour dann auch. Dann schaut man sich den kleinen Ort an und dann hat man einfach einmal, setzt man sich auf die Piazza und belohnt sich mit einem Kaffee, mit einem Espresso, mit einem Cappuccino oder einem Prosecco.
Das Schöne war, wir waren ja dort ganz viel auf der Piazza, da kann man viel Leben zuschauen. Da gibt es den kleinen Laden, dann gibt es quasi, wo die Leute einkaufen, ein Kaffee, Stehkaffee wird genommen, da ist noch richtig Leben. Daneben gleich die Burg quasi oben auf dem Berg über dieser Festungsstadt. Also es ist durchaus so viel Leben zu beobachten. Voll cool, ja.
Total. Also dieser kleine Ort, für den sind wir unglaublich dankbar, dass der noch in der Form lebt. Das ist der entscheidende Punkt, weil du hast leider, das ist man muss auch realistisch sein, es ist nicht einfach in diesen Berg Orten von der Infrastruktur und das kennen wir aus Mitteleuropa genauso. Also ab und an einer gewissen kritischen Größe fällt die Infrastruktur weg und dann geht es diesen Orten einfach immer schlechter und dann fehlt das Leben.
Deswegen ist Tourismus gar nicht so schlecht, oder?
Überhaupt nicht. Nein, Montone lebt sicher zu 30% auch von dem Tourismus und dazu gehören auch wir mit unserem Agritourismus, mit unseren Gästen und dazu gehören die weltweit wandernden Gäste und das ist wichtig und das sehen die Leute auch so. Und es ist auch umgekehrt so, man dazu tragt natürlich auch die Tatsache bei, dass man mich und uns jetzt nach 13, 14, 15 Jahren unten sehr gut kennt und wir kennen uns einfach, wir sind Teil dieser Community. Dazu trägt auch bei, dass natürlich die weltweit wandernden Gäste mit ihren roten Rucksäcken, roten oder was auch immer, gut erkennbar sind und das ist dann auch umgekehrt, wenn die am zweiten, dritten Tag oder wenn der freie Tag ist, unsere Leute raufgehen, sie werden wiedererkannt und einfach angesprochen und hallo, ciao und so weiter.
Ist man schon ein bisschen einheimisch auf Zeit dann, ja?
Das ist tatsächlich so, ja.
Das Tolle, habe ich auch gefunden, ist, ihr liegt zwar, wie wir jetzt beschrieben haben, so 30 Kilometer von euch Richtung Norden, Wald, Wald, Wald. Aber es ist gar nicht so weit zu wunderschönen Kulturzentren, oder? Und die besuchen wir ja dann auch.
Das ist uns schon auch wichtig gewesen. Also es ist jetzt nicht, es war nicht so, weißt du, diese super idyllische Geschichte. Wir sind durch Umbrien gefahren, wir haben da ein Haus gesehen, wir haben uns verliebt und wir haben das dann aufgebaut und so. Also man muss schon auch, wir kommen beide auch ein bisschen mit einem wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Denken, und es war uns schon auch wichtig, da die richtige Mischung zu finden, weil ihr habt nichts vom schönsten Haus am Ende der Welt und
wo
keiner hinkommt oder es einfach schwierig wird. Und so dieser kleine Ort war uns wichtig, und uns war auch wichtig, nicht ganz weg vom Schuss zu sein. Es ist uns persönlich wichtig. Ich persönlich fahre gerne mal irgendwo in eine dieser Städte, setze mich auf eine andere Piazza oder schaue mir wieder einer dieser wunderbaren Ausstellungen an. Es ist mir wichtig, und es ist einfach auch ein tolles Angebot an unsere Gäste, die im Sommer da sind zum Beispiel und dann ihre Ausflüge machen. Und natürlich ist es etwas, was wir jetzt dann, was wir mir auch wichtig ist, und ich bin auch froh, dass das im Rahmen eurer Wanderreisen einfach, weil es interessierte Gäste sind, so angenommen wird, dass man einfach auch einen Tag nach Perugia fahren kann und dass die Leute dort die Möglichkeit haben, sich wirklich mal ein paar Fresken anzuschauen, oder dass man 2-3 Stunden in Assisi sind, wo wir eine Wanderung unternehmen, aber dann wirklich unsere Gäste 2-3 Stunden die Möglichkeit haben, geführt oder selbst, sich die absoluten Top-Kunstwerke der Renaissance anzuschauen. Ja.
Ich meine, ich glaube, das Schöne ist ja, dass wir das immer mit Wanderungen kombinieren. Es gibt ja gleich um Assisi, ist ja der Franz von Assisi in seiner Einsiedelei, da gibt es herrliche Gebirgsketten. Also man kann ja gleich neben der Kunst sofort losgehen. Die Städte sind ja nicht so groß.
Nein, also
Kombi.
Assisi zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil das ist das absolute Zentrum des Massentourismus unter Anführungszeichen in Umbrien.
Aber ist gar nicht so schlimm.
Es ist nicht so schlimm. Du warst jetzt einige Male dort. Und also wenn du nicht gerade am Ostersonntag dorthin gehst und der Papst zeitgleich eine Messe liest oder was, ist das total harmlos. Und sobald du dich in diesem kleinen mittelalterlichen Ort, der noch immer ist, ein bisschen in die Seitengässchen bewegst, bist du wieder weg vom Schuss und 200 Höhenmeter weiter oben, weil er wirklich schön im Hang liegt, und allein die Besichtigung von Assisi bringt auf deiner, falls du sie eingeschalten hast, auf deinem Höhenmesser auf der Uhr schon einmal 200 Höhenmeter. Und direkt oben raus geht's dann aber wieder in die absolute Einsamkeit. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel an diesem Tag, wenn wir Assisi besuchen, also was ich bewusst so programmiert habe, oder was mir wichtig ist, diesen Gegensatz zu sagen, du hast da diese absolute Zentrum der Hochkultur und der Christenheit.
Wo es schon einmal ein bisschen wurdelt.
Aber nicht schon so wurdelt und wo man auch durchaus skeptisch darüber diskutieren kann, wie weit es eigentlich mit der Idee oder der ursprünglichen Ideologie und der Vision von Franziskus gekommen ist. Aber du hast dann auf der anderen Seite oben dieses Eremo dei Carceri. Das war einer seiner Zufluchtsorte, wie es ihm offensichtlich unten bereits ein bisschen zu viel wurde, wo er sich mit seinen Jüngern und mit seinen engsten Freunden zurückgezogen hat. Und das ist etwas, was wir bei dieser Tour, bei dieser Wanderung, die uns auf dem Monte Subasio führt, dann eben auch mitnehmen und besuchen. Und dieser Gegensatz ist sehr schön. Und man versteht dann auch ein bisschen besser, wie wichtig diese Rückzugsorte offensichtlich auch für Franziskus waren. Ja? Und da hat er sich einen ganz tollen ausgesucht.
Ja, wunderschön.
Ich meine, du hast ja auf deinem, also wenn du den Franziskusweg gehst, hast du ja einige von diesen Klausen, Eremitagen besucht. Der hat ja einige gegründet. Und also das sind schon ganz spezielle Kraftorte. Oder muss man nicht christlich geprägt sein oder was, aber das sind auch Kraftorte.
Ja, total. Also man spürt das ja gerade bei dieser Einsiedelei über Assisi, Man spürt es auch in der Krypta, wo er begraben ist, da ist eine unglaubliche Stimmung. Und ich muss schmunzeln, weil du sagst, ja, dem Franz von Assisi war es nicht ganz recht. In seiner Lebensgeschichte habe ich irgendwie so nachvollzogen, ich glaube schon zu Lebzeiten hat er gespürt, die Kirche, deren Opulenz und deren Reichtum er ja sehr kritisch gesehen hat, hatten ja dann mit Reichtum und Macht und einer Riesenkirche vereinnahmt, um ihn ein bisschen zu neutralisieren, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Trotzdem cool, wie über Jahrhunderte weg seine Botschaft noch immer so stark da ist, obwohl sie eigentlich versucht haben, sie zu verwässern, Riesenkirchen hinbaut, wollte er alles überhaupt nicht. Er hat sich schon aufgeregt, wie sie einmal ein Haus gebaut haben, seine Jünger, für irgendwas hat gesagt, braucht man nicht den Dreck, auf Deutsch gesagt, und dann bauen sie Riesenkirchen. Aber die Botschaft, die Message ist da und die kann man eben auf diesen Wanderungen in Umbrien zu den Einsiedeleien in den Wäldern. Umbrien hat dieses Spirituelle und mir ist vollkommen klar, warum so ein Heiliger wie Franz von Assisi dort auch so einen Boden gefunden hat. Also es hat diese unglaublichen Orte und diese bis heute noch, ja.
Also Kraftorte auch. Ja. Ich glaube, da wirst mir da jetzt voll zustimmen, voll. Das ist, weil es das Christentum hat 2000 Jahre Geschichte oder irgendwas und gerade in Umbrien, wo du eine Geschichte von 3.000, 4.000, 5.000 Jahren hast, wenn du bei den alten Umbrern und dann über die Etrusker gehst, da sind ja teilweise auch unterschiedliche Kulturen, die quasi übereinander sich weiterentwickelt haben. Wie zum Beispiel eben, also Assisi hat ja seinen Ursprung, war ja einerseits eine recht wichtige, potente italienische, römische Handelsstadt bereits und hat darüber hinaus aber natürlich noch eine Vorgeschichte, weil es bereits zur Zeit der Umbrer vor 1500 Jahre vor Christus dort ein wichtiger Siedlungs- und Beobachtungsposten war. Und wenn wir diese Wanderung bei Assisi machen, gehen wir eben nicht nur beim Eremo dei Carceri vorbei, sondern auch auf den Monte San Rufino rauf. Das ist das ist einer dieser Berge im Monte Subasio-Massiv, von dem aus du das gesamte Tal von Assisi bis nach Perugia rauf eben unter Kontrolle hast. Und dort oben hat man die frühesten Siedlungsreste im umbrischen Raum gefunden. Und natürlich auch Kultorte und das hat einfach, das wirkt weiter.
Man spürt es, ja. Na, das kann ich vollkommen bestätigen. Nachhaltigkeit, haben wir ganz am Anfang gesagt, du warst ja, man kann schon sagen, Umweltaktivist in deinem Vorleben oder mit Umweltprojekten sehr aktiv. Jetzt mit dem Agritourismus, Nachhaltigkeit ist bei uns bei Weltweit Wandern ein großes Thema. Wir haben extra geschaut, dass die Reise mit Zuganreise funktioniert, dass wir Zugabholungen vom Bahnhof aus Florenz oder Perugia organisieren konnten. Man kann natürlich mit dem Flugzeug anreisen, aber man muss nicht quasi. Was ist denn sonst noch mit Nachhaltigkeit? Was läuft denn da so?
Nachhaltigkeit ist euch wichtig und das war mir wichtig, mir einen Kooperationspartner auszusuchen, dem das auch wichtig ist, weil für uns ist so es eins der, ja, und so trifft man sich auch wieder, ist auch wieder eine schöne Klammer, weil es gibt auch viele andere Bewerber in diesem Bereich, die darauf halt keinen Wert legen und für uns war das aber einer der zentralen Eckpunkte unseres Konzepts am Agritourismus. Auch Agritourismus grundsätzlich ist schon ein nachhaltiger Ansatz und wir wollten einfach auch den Tourismus, den wir anbieten, möglichst regional und nachhaltig gestalten. Das gelingt uns auf dem Agritourismus sehr gut, gelingt uns auch deswegen gut, weil wir heute in Umbrien sind, wo die Landwirtschaft noch sehr klein strukturiert ist, wo die Wege sehr kurz sind, nämlich zum nächsten Nachbarn und zum übernächsten Nachbarn, um die frischen Eier, das frische Gemüse oder mal ein entsprechend gut gehaltenes Fleisch zu bekommen. Vieles produzieren wir selber, ich bin Biologe, ich bin begeisterter Ökologe, ich wäre wahrscheinlich auch gern Bauer gewesen. Das war halt irgendwann in meiner Lebensgeschichte nicht so eingeschrieben. Das, was möglich ist, mache ich halt jetzt. Ne?
Was macht's denn ihr da überhaupt, dass man ein paar Beispiele
deswegen, kann? Genau, ja. Deswegen, also wir haben unseren eigenen Weingarten. Mhm. Das heißt, ich mache unseren eigenen Wein. Mhm. In Zusammenarbeit mit einer Weinkellerei ums Eck. Mhm. Weil so ehrlich muss man auch sein, das ist eine Wissenschaft, das ist etwas, was man wirklich lernen muss. Da braucht man einen Profi dazu.
Aber das wenn der Nachbar einer ist,
aber das ist ja auch entscheidend. Ja. Mhm. Wir haben Oliven, wir machen unser eigenes Olivenöl. Wir haben auch ehrlich gesagt, wenn man sieht, wir haben jetzt genug Olivenbäume, um den gesamten Bedarf des Agritourismus und unserer Gäste abzudecken. Aber das ist das Schöne dran, wir haben Nachbarn, denen es auch so geht, die auch nicht genug Olivenbäume haben und andere Nachbarn. Und das heißt, es ist eine schöne Geschichte, wo im Herbst dann oft unsere Gäste auch daran teilnehmen können, dass wir einfach sagen, Olivenernte, zack, zack, zack.
Super.
Machen wir morgen beim Alexis, machen wir übermorgen bei mir und dann vielleicht, wenn es ausgeht, noch beim Lorenzo. Und die ganze Ernte zusammen wird dann gemeinsam gepresst und so haben wir alle dann gemeinsam unser Olivenöl. Mhm, ich habe ein paar Bienenstöcke, das heißt, wir haben unseren Honig selber. Wir haben einen großen Garten, das heißt, das meiste Gemüse kommt aus dem Garten und wir haben natürlich unsere Obstbäume und den Großteil der Marmelade
machen wir selber.
Und außerdem bin ich ein großer Freund des, ich sage jetzt nicht des Mundraubs, aber es gibt natürlich viele verlassene Obstbäume und es ist schade, wenn da die irgendwo in der Landschaft rumstehen und so komme ich immer wieder auch zu interessanten neuen alten Obstsorten, die zur Marmelade gemacht werden.
Ja. Und bei deinen Wanderungen, da erlebt man das natürlich, weil das ist auch nachhaltig. Der Hausherr führt unsere Gäste persönlich. Also du bist unser Wanderguide, das ist super.
Ich bin auch der Wanderguide und ich mag diese vielen verschiedenen Hüte, die ich da aufhabe, sehr gerne. Mhm. Ja. Mhm. Und vieles von dem, was ich jetzt so erzähle, erleben unsere Gäste bei den Wanderungen natürlich, weil man natürlich durch meinen Olivenhain, bei meinem Weingarten, beim Weingarten vom Lorenzo und bei den Obstbäumen, von denen ich gesprochen habe, jetzt vorbeigehen, weil das einfach Teil dieser Wanderungen ist, weil da immerhin drei Wanderungen direkt vom Haus wegführen. Ja. Das ist mir auch so ein Anliegen, dass man nicht, und das kommt, das wird also da kriegen wir sehr gutes Feedback, auch an der Rückmeldung. Weißt, man ist eh nur 7 Tage, oder die Tage sind eh nicht so lang und wenn man dann 2-3 Stunden im Bus anders sitzen muss, um irgendwo hinzukommen, ist es schade. Ne? Und wir schauen einfach 3 Tage direkt vom Haus und dann gibt es noch 3 Tage mit Busfahrten oder 2 Tage mit Busfahrten, einfach, aber nicht mehr wie eine Stunde.
Ja, und wahrscheinlich deine Nachbarn, überall gibt es eine Geschichte und man trifft Leute und du kennst sie und das ist natürlich
das
super.
Das kann dazu führen, dass man vielleicht auch ein bisschen, dass sich die Wanderung ein bisschen nach hinten rauszögert. Aber auf der anderen Seite sind spannende Geschichten, man übersetzt es dann und so hat man kleine persönliche Erlebnisse auch mitgenommen.
Super.
Und davon gibt es immer wieder welche. Ja.
Na, ich glaube, genau die Sachen, das kann man auch nicht planen, weil hängt wahrscheinlich von der Jahreszeit ab. Einmal ist Ernte, dann hat der vielleicht einen Stress. Wenn man, also wir sagen oft, wenn man jetzt einplant, eine halbe Stunde Pause beim Olivenbauern, dann schauen alle Leute auf die Uhr, wann kommt denn das? Und das ist es dann nicht mehr. Es ist spannend, du kennst die Leute und je nach Jahreszeit gibt es dann einfach die Möglichkeit, einmal wo einzukehren, ein Glasl zu trinken, den neuen Wein zu kosten oder was auch immer, aber es ist nicht fix.
Aber weißt du, das ist zum Beispiel, du musst das auch ein bisschen geschehen lassen, es wird was geschehen. Ja, immer. Wir haben immer nette Erlebnisse.
Ja.
Ich meine, eines ist mir zum Beispiel unfassbar gut in Erinnerung, das war wirklich gut. Eine der Wanderungen zu Pieve di Sadi, das ist so eine von den Touren, die wir direkt vom Haus unternehmen, die nennt sich auf alten Partisanenpfaden. Ja, weißt du, das ist eine zwiespältige Geschichte, weil der Partisan ist irgendwie positiv besetzt, die Leute, die sich, aber wenn du unten lebst bei uns, und jedes Haus seine eigene Partisanengeschichte hat, auf die sie stolz sind, aber die halt eine zweischneidige Sache ist, weil der Stolz bedeutet auch, dass mindestens einer oder zwei aus der Großvätergeneration oder was irgendwann an der Wand gestanden sind und erschossen worden sind. Ja. Aber ja, es gab diese Partisanen, das war die Hochburg Burg des Partisanenwiderstands gegen die Faschisten in Italien. Und diese Pfade gibt es natürlich noch, weil sie jetzt halt von Jägern verwendet werden oder weil sie halt teilweise die Wanderwege sind, um dann zum Beispiel zu Pieve di Sari zu kommen, die du auch kennst, weil dort ging der Franziskusweg vorbei.
Genau.
Und das ist eine uralte Abtei, also eine der Urzellen des Christentums in unserer Gegend. Und die heißt Pieve di Sari. Das ist die umbrische, also das dialektische Verballhornung dei Santi, der Heiligen.
Ah, okay.
Weil dort einige Frühchristen den Märtyrertod gestorben sind.
Okay.
Und nachdem Konstantin das Christentum zur Staatsreligion oder zumindest die Verfolgung beendet hatte, war das eine der Keimzellen. Lange geschlossen, also wie wir unten angekommen sind vor 15 Jahren, war das irgendwie geschlossen und traurig war für die Pilger, weil irgendwie, wie du weißt, die Strecke zwischen Città di Castello und Pietralunga ist recht lang und wenn du dazwischen keine Herberge hast, dann wird es ein bisschen, eng und stressig. Dann hat vor ein paar Jahren eine private Initiative das übernommen und führen das als Ostello für Pilger. Du musst nichts zahlen, sie verlangen nur eine Spende, wenn du sie hast. Und wenn du sie nicht hast, dann gehst du einfach weiter und wirst trotzdem versorgt. Und das war eine der Touren, die wir gemacht haben, und es hat geheißen, und die sollte nicht offen sein. Und wir haben gesagt, na schauen wir halt vorbei, das ist auch von draußen schön anzuschauen. Ja, ist der Lorenzo dort auf einmal, steht in der Tür und stellt sich raus, er ist der Gründer dieser Pilgerinitiative, der gerade nach dem Rechten gesehen hat und das Haus halt so schön langsam geöffnet hat und der sich dann nicht nehmen ließ und dann hat er alle seine Programme umgeworfen, hat uns den Kaffee gekocht, hat dann gesagt, ob wir was essen wollen, hat noch irgendwelche Nudeln hervorgekramt, hat uns eine kleine Pasta gemacht, auf einmal sind wir da 2 Stunden gesessen. Er hat ganz, ganz lebendig und toll aus seinem Pilgerleben erzählt, weil er selber, er bezeichnet sich als Pilger. Also eigentlich nicht Job, aber das ist seine Mission.
Wow.
Er war schon beim Franziskus, er war schon beim Paul II. Und wenn man halt so und so lang geht, dann und wurde empfangen und hat ihm Botschaften übermittelt und so. Und das war dann einfach schon toll. Und mit dem Anspruch, all die Spenden, die was sicher auch von dir gekommen sind, der ganze Plus wird dazu verwendet, um Personen, die zum Beispiel über körperliche Beeinträchtigungen verfügen, die Möglichkeit zu geben, dass sie den Pilgerweg, den Franziskusweg beschreiten können.
Super.
Indem ihnen zum Beispiel ein Guide zur Verfügung steht oder so.
Ja, ja.
Und da sind wir 2 Stunden gesessen, weißt du, und auf einmal, natürlich muss man dann ein bisschen laufen beim Zurückgehen, wir haben uns verzögert, aber es war es wert.
Ja, voll. So, super Begegnung.
Ja.
Und lustig, dass du das sagst, weil ich habe nämlich genau diese Probleme gehabt. Es hat geregnet, es ist finster geworden, ich habe kein Quartier gefunden. Ich bin leider an dieser Pieve, ich glaube, sie war nicht mehr offen, es war schon im November, vorbeigewandert, habe nicht so genau hingeschaut. Auf alle Fälle, wie Nacht geworden ist, habe ich Gott sei Dank einen gefunden, der mich aufgenommen hat. Aber ich warte. Das ist eine recht lange Strecke, wo so ein Ort super ist. Ja,
und das ist, ich finde, der Franziskusweg ist jetzt auch wirklich schon so weit entwickelt, dass man ihn gut gehen kann. Das war vor ein paar Jahren noch viel komplizierter, weil wenn du dann nie diese Unterkunftssicherheit hast und unser Agiturismus ist dann zum Beispiel auch 10 Kilometer weg vom Schuss, das hilft und rettet dich auch nicht, wenn es darum geht, dann tust du halt schon schwer und das hat sich schon, es ist Gott sei Dank, er ist überhaupt nicht überlaufen, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können.
Tagelang haben Menschen gesehen eben, im Oktober.
Also, das ist
am Weg.
Einfach ein sehr, sehr schöner, ich sage auch überkonfessioneller Pilgerweg. Das ist etwas, was sich ja sowieso immer mehr rauskristallisiert, was ich sehr schön finde, dass Pilgern nicht nur, selbst am Franziskusweg oder so, nicht nur christlich konnotiert ist, sondern das ist viel Spirituelles und auch Wandererleben ist. Man darf auch einfach jenseits des Spirituellen sagen, ich habe auch Lust am Wandern. Ne?
Wandern ist ja spirituell, muss es nicht sein, aber irgendwie sein, durch den Kontakt mit der Natur, diese Schönheit der Landschaft, man kommt dann immer irgendwie, warum ist es so schön, und dann landet man irgendwie bei Kontakt mit einer höheren Macht, was auch immer, aber irgendwo kommt man dann schon auf Gedanken, die über dieses tägliche Leben hinausgehen, sagen wir es vielleicht einmal so vorsichtig.
Nein, weil das ist ja etwas, was dieser Lorenzo eben uns dann erzählt hat, wie faszinierend er das findet, die ganzen unterschiedlichen Kulturen hier, die sich bei seinem Ostello jetzt bei der Pieve di Sardi treffen.
Schon cool,
und er hat auch gesagt, und auch die unterschiedlichen Religionen. Und der Austausch, der dann am Abend bei so einer kleinen Runde in dem Ostello von zwischen 4, 5, 6 verschiedenen Nationen und 3 Religionen oder Anschauungen, der dann entsteht.
Das ist ja eh ein guter Stichwort. Wir sind jetzt ziemlich am Ende. Wenn der Podcast jetzt die Aufnahme fertig ist, gehen wir dann weiter zu unserer Weltweit Wandern Partner Academy, wo wir ja auch sowas vorhaben. Du bist ja jetzt angereist aus deiner Heimat Umbrien und es reisen eben auch noch unser Partner Lavis aus Madagaskar, der Sudama aus Nepal, die Mongolen kommen aus Albanien, Bulgarien und aus vielen, vielen weiteren Ländern treffen wir uns da. Und ich glaube, das ist auch beim Reisen sowas, diese verschiedenen Kulturen zu treffen, sich auszutauschen, neue Perspektiven zu kriegen. Das hat sowas mit Pilgern, Reisen, neue Aspekte zu kriegen, glaube ich. Das ist wirklich super. Und ich glaube, jetzt schließen wir es ab, dann müssen wir eh schon weitergehen. Und ich bin schon gespannt, wer alles heute jetzt ankommen wird, jetzt am Nachmittag noch. Aber vielleicht so die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Umbrien ist so im Schatten, haben wir gesagt, von der Toskana weniger stark bereist und hat aber diese unglaubliche Dichte an Kultur, an berühmten Malern und Bildhauern und herrlichen Städten, auch sehr, sehr tolle Bergstädte, die man kaum kennt. Du hast Montone, euren Nachbarbergstadt, genannt, von dem man wahrscheinlich noch nie was gehört hat, das aber wunderschön ist. Gubbio kennt man schon, natürlich Assisi mit der Franziskusbasilika und viel, viel Kulinarik. Eins habe ich vergessen und da redet man noch ganz kurz, wie ist es mit den Trüffeln bei euch? Da haben wir ja gar nichts drüber geredet, ganz kurz nur.
Ganz, ganz zentrale Feldfrucht, sage ich einmal.
Klingt nach Erdäpfel.
Ja, auch wenn man sie nicht sieht und nur mit den dazugehörigen Hunden findet, das ist eine ganz alte Tradition, das ist ein ganz wichtiger kultureller Aspekt für die Leute. Unsere Nachbarn, es gibt keinen, der nicht seinen eigenen Trüffelhund hat und das einfach als Hobby macht, so wie man bei uns Schwammerl suchen geht. Gehen halt, wenn es erlaubt ist, weil das sehr stark reglementiert ist, auch um die Trüffel, den Bestand zu schützen, geht man mit seinem Hund früh am Morgen raus in die Wälder und die Hunde entsprechend ausgebildet, gemeinsam mit dem Besitzer, finden dann weiße, aber auch sehr, sehr teure und teilweise große weiße Trüffel. Und soweit es die Planung erlaubt und sich die Wandergruppen in die Erntezeit einnischen und das nicht gerade in der Schonzeit stattfindet, machen wir das natürlich, ist es Teil unseres Programms, dass wir mit einem unserer Nachbarn einfach in den Wäldern kurz rumsausen, das sind 1,5 oder 2 Stunden, wo man dem Hund folgt und der entscheidet, wo er hingeht und dann, es gibt kein Versprechen, aber es passiert meistens, die eine oder andere Trüffel rausgrabt und dann kann man die natürlich auch gleich beim Abendessen direkt auf die Pasta reiben.
Und wenn man sie nicht selber findet, gibt es vielleicht auch manchmal zum Essen, oder? Glaube ich.
Es gibt Tricks immer.
Ja.
Also nicht im Sinne von, dass das gefaked wird, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, die Trüffel zu konservieren. Und dann gibt es einfach Trüffelbutter zum Beispiel, die man macht, die man einfrieren kann und die dann einfach auf die Tagliatelle kommen und es schmeckt wie original, also wie am gleichen Tag gepflückt.
Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Recht, recht herzlichen Dank, Andreas, für deine kulinarischen, kulturellen, biologischen und allen möglichen Insights von Umbrien, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast auf deinen Agriturismo, den du zusammen mit deiner Frau betreibst, wo du unsere Weltweit-Wandern-Gäste so toll betreust mit Wanderungen und kulinarischen und sonstigen Genüssen. Ich möchte mich auch recht herzlich bei euch, bei dir als unsere Hörerin, als unser Hörer bedanken fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Infos haben willst über Umbrien, ich habe da einen Artikel drüber geschrieben in unserem Magazin. Wenn du Reiseinfos haben möchtest, es gibt ein E-Book, wo ich meine Bücher zusammengefasst habe, dann schau einfach auf unsere Webseite unter weltweitwandern.com. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte ich dich, ihn zu abonnieren und vielleicht könntest du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, weil dann kriegen nämlich mehr Leute den Podcast mit und die Community wird größer. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder einschaltest bei Weltweit Wandern, dein Podcast für Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Danke, euer Christian Pabel.
Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.